Hier ist Popkultur Plusquamperfekt, eine Inventur der Vergangenheit. Herzlich willkommen zu einer Bonusfolge von Popkultur Plusquamperfekt. Heute sind wir sehr glücklich, doch noch ein weiteres Mal nach Phantasien reisen zu dürfen. Aber das tun Philipp und ich nicht allein, sondern mit Herrn Roman Hocke, Geschäftsführer der Autoren- und Verlagsagentur AVA International und langjähriger Wegbegleiter, Freund, Lektor und Erbe von Michael Ende. Wir sprachen einige Wochen nach unserer Aufnahme der letzten beiden Folgen mit Herrn Hocke über seine Erinnerung an Michael Ende und seine Sicht auf die unendliche Geschichte. Zu Beginn unseres Interviews baten wir Herrn Hocke, sich einmal vorzustellen.
Mein Name ist Roman Hocke und ich habe 17 Jahre lang mit Michael Ende zusammengearbeitet. Ich war sein Lektor. Dadurch hat sich eine Freundschaft entwickelt zwischen uns beiden, die mich in meinem Leben tatsächlich sehr geprägt hat.
Wann haben Sie denn Michael Ende das erste Mal kennengelernt?
Michael Ende habe ich kennengelernt, da war ich noch ein Junge eigentlich, denn da zog er in die Nachbarschaft zu meinen Eltern. Meine Eltern waren deutsche Journalisten und waren für Italien zuständig und lebten eben auch in Genzano di Roma, die kleine Stadt, so 30 Kilometer südlich von Rom in den Albaner Bergen. Und Michael Ende und seine Frau zogen dort auch hin. Das war Ende der 70er Jahre. Da hatte ich noch kein Abitur, da war ich 16. Und da war er für mich eigentlich in dieser Zeit eigentlich ausschließlich der Freund meiner Eltern, der dann immer kam und immer sprach, und der Autor von Jim Knopf, das kannte ich ja auch schon, das Buch. Und dann erlebte ich sozusagen, als ich dann mein Abitur hatte, wie er die Momo veröffentlichte. Da war er aber auch immer noch so eine Instanz sozusagen aus einer Erwachsenenwelt. Und ja, erst später, als ich mit meinem Studium zurück nach Rom kam, weil ich eine Doktorarbeit schrieb zu den Verlobten von Alessandro Manzoni, eine Strukturanalyse. Da lernte ich ihn sozusagen als ein Mensch kennenlernen und nicht mehr als ein Freund meiner Eltern. Und wir hatten sehr schnell kamen sehr, sehr tiefe Gespräche hinein, weil er mich fragte, und das muss ich erzählen, weil das eine sehr wichtige Art war, wie wir zusammenkommen. Er sagte mir immer, ja, was ich denn mache in meinem Studium. Da sagte ich ihm, naja, ich würde anhand von literarischen Texten, würde ich Theorien der Professoren verifizieren oder falsifizieren. Und da sagte er, um Gottes Willen, das ist doch eine völlig falsche Art, einen Roman zu lesen und einen Roman zu begreifen. Man muss ihn doch lesen mit der Bereitschaft, sich verändern zu lassen und nicht jetzt zu sagen, wo ordne ich ihn ein oder zu welcher Theorie passt er oder falsifiziert sie. Und dann hat er gesagt, nee, das muss ich unbedingt bei dir korrigieren. Und dann hat er mir eben eine lange Liste von Büchern gegeben, die ich lesen sollte. Und über diese Zeit, als ich meine Arbeit da saß, dann habe ich tatsächlich dort diese Bücher gelesen und mit ihm diskutiert. Und das war ein Wendepunkt in meinem Leben, ehrlich gesagt. Ein radikaler Wendepunkt. Mhm. Ich kam ja auch aus einem Haushalt. Mein Vater war ja ein klassischer Gelehrter. Also der hatte, wenn ich ihm sagte, du, ich habe jetzt mir gerade über den Sinn des Lebens Gedanken gemacht, dann sagte er, ja gut, aber hast du gelesen, was Thomas von Aquin in dem Buch schreibt und Heidegger in dem anderen? Und dann rasten wir so durch das Universum europäischer Kulturgeschichte. Aber es war halt Wissen. Ja, es war Wissen und ich kannte es nicht anders. Bücher waren Transportwissen für Wissen und über sie etwas zu wissen, war wichtiger als von ihnen sozusagen verändern zu lassen. Und das lernte ich halt mit Michael Ende kennen. Und dann war plötzlich meine ganze Zukunft, plötzlich stand in anderem Licht, weil ich hatte auch nicht mehr so die Lust, Professor zu werden, was ich bis dahin als Ziel hatte in meinem Leben, und sondern eher in den Kreativprozess einzusteigen, und bekam dann eben die Chance, eben als der Verlag von Michael Ende, der Thienemann Verlag, 1981 beschloss, eine Edition zu gründen, um auch für fantastische Literatur auf einem High-Level zu machen, für eine erwachsene Leserschaft bekam ich die Chance, sozusagen das von Anfang an mitzugestalten und bin eben dann nach Stuttgart gezogen und habe dort 17 Jahre bei Tinnemann die Edition Weidbrecht damals aufgebaut, die viele Bücher auch von Michael Ende erschienen sind. Und ja, und dieser Wendepunkt ist, kann ich genau bestimmen, wann der war, nämlich mit diesem Gespräch in meinem Leben, wo ich plötzlich lernte, dass Bücher da sind, um deine Innenwelt anzureichern, um deine Innenwelt zu vergrößern, um dir mehr Orientierung zu bieten, bessere Kenntnis der Welt, ja, tiefere Blicke in die Geheimnisse des Lebens zu werfen, ohne diese wirklich ergründen zu können.
Das klingt ja schon so ein bisschen nach Fantasien, muss ich sagen. Also da sind ja schon einige Parallelen zu entdecken. Wenn Sie heute an Michael Ende zurückdenken, wen sehen Sie da vor sich?
Ja, ich bin ja so kurz nach der unendlichen Geschichte dazu gekommen. 81, 79 war die unendliche Geschichte, ist veröffentlicht worden. Das heißt, er hatte gerade seinen absoluten Höhepunkt, Karrierehöhepunkt. Stand seit 2 Jahren auf der Bestsellerliste. Aber für mich war das ein immer sehr normal gebliebener Mensch, der eins wirklich hatte, der sehr liebenswert war, der keine Aggression hatten. Ich habe ihn nur sehr, sehr selten zornig erlebt. Für ihn war eins sehr, sehr wichtig und das war das Gespräch. Für ihn war das Gespräch, sage ich mal, das, was Menschen auszeichnet, weil man sich zusammen hinsetzt und an einem Thema beginnt und langsam entsteht eben irgendetwas Besonderes und man erkennt plötzlich Sachen, die man vorher nicht erkannt hat. Und dieses Gespräch, diese Gesprächskultur hat er ja wirklich auch gepflegt. Und zwar sehr systematisch. Also ich kann mich erinnern, dass wir oft um 3 Uhr nachmittags, 4 Uhr nachmittags angefangen haben zu reden. Und um 6 Uhr morgens bin ich dann nach Hause gekommen, weil diese ganzen Nächte wurde wirklich nicht diskutiert. Ja, also nicht diskutiert, dass einer eine These hatte, der andere Antithese und man versuchte zusammenzukommen. Nein, es war die Entwicklung von irgendeinem Gedanken hin zu irgendetwas, was man vielleicht erkennen konnte, was sich irgendwie bis dahin vielleicht verborgen hat, dem Blick oder dem bewussten Blick. Und das eben zu erarbeiten, das ist sozusagen gemeinsam zutage zu fördern, das war eigentlich das, was ich als Abenteuer empfand in diesem Zeitalter, wo ich immer nur Monologe von Lehrern oder Professoren zu hören bekam. Und jetzt plötzlich war das Gespräch, das war für mich revolutionär, eine andere Art des Miteinanders. Ja, das habe ich eben sehr geschätzt und habe diese Zeit natürlich auch, soweit ich konnte, genutzt, um seine Art zu denken und seine Art zu sein besser zu stimmen. Michael Ende war jedenfalls ein sehr liebenswürdiger Mensch, jemand, der das Gespräch liebte, das Miteinander sehr liebte, der, sage ich mal, nicht der unbedingt aus der Sicht eines Verlegers der Wunsch eines Autors war. Er hat ja in seinem Leben nicht so viele Bücher geschrieben. Ja, er hat ja immer nur geschrieben, wenn er, wie er sagte, ich schreibe nur Bücher, wenn ich muss. Weil das war für ihn natürlich auch schon eine richtige Qual, das Schreiben. Aber er war sehr jovial, sehr humorvoll, durchaus nachdenklich und hat das Leben durchaus auch geliebt.
Aber ich finde, das sind all die Sachen, die Sie jetzt beschrieben haben, diese Liebenswürdigkeit, diese Verspieltheit auch, das sind Sachen, also wir hatten jetzt das Vergnügen, nochmal uns mit dem Buch der unendlichen Geschichte und auch mit der Verfilmung, kommen wir später eventuell nochmal dazu zu befassen. Aber ich finde gerade im Buch, also ich bin auch ein großer Fan von Momo und Jim Knopf hat mich in meiner Kindergarten- und Grundschulzeit viel begleitet. Und ich finde, man merkt es diesen Werken an, dass dahinter jemand steht, der Spaß daran hat, Gedanken sein zu lassen und werden zu lassen und so. Und dass da auch niemand ökonomisch schreibt sozusagen. Er will jetzt nicht von Bestseller zu Bestseller, sondern er baut halt auch mal Welten auf, die... Und ich kann mich zurückerinnern, als ich die unendliche Geschichte erstmal gelesen habe, dass das komplex ist. Das war halt nicht das klassische, einfache Jugendbuch, was man mal so eben nebenbei wegsnackt.
Das war ja auch, man kennt die Art und Weise, wie er geschrieben hat. Es gibt ja Autoren, die Ich sage das immer, das sind die Thomas-Mann-Autoren, die bauen sich dann riesige Exposés und überlegen genau, in welchem Kapitel wer mit wem welches Gespräch führt und was sozusagen geschieht und haben das alles im Kopf. Thomas Mann hatte das ja an der Wand dann richtig so als großes System aufgebaut. Andere Autoren, die ich vertrete, wie Peter Prange, die arbeiten sehr systematisch, auch an einem sehr ausführlichen Exposé. Das hat manchmal 40, 50 Seiten und ist eigentlich ein Mini-Roman schon für sich. Also ganz tolle Leistungen. Das ist die eine Seite, wie man Romane schreibt, und die andere ist natürlich die des Abenteurers, und das war Michael Ende, der einfach gar nicht am Anfang wusste richtig, wie sich die Geschichte entwickelt und sich einfach auf dieses Abenteuer eingelassen hat. Und das schönste Beispiel ist das, was er immer selber erzählt hat beim Jim Knopf, als dann das Paket ankam, nach Lummerland vom Postboten abgeliefert worden ist und das dann geöffnet wurde. Und dann war wieder ein Paket drin, das wurde geöffnet und da war wieder ein Paket drin. Warum? Weil er selber nicht wusste, was drin ist. Das hatte er noch nicht entschieden. Das stellte sich sozusagen dann während des Schreibens dann ein. Und so gibt es viele Szenen, die das, wo er immer erzählt, dass er, wenn er nicht weiter wusste in einer Szene, dann hat er eben nicht weitergemacht. Dann hat er eben nachgedacht. Und nicht, wie die meisten Autoren, dann einfach dieses Kapitel rausgestrichen und von vorne wieder angefangen und diesen anderen Weg zu gehen. Sondern er hat halt gesagt, nein, die Geschichte, die hat mich jetzt hierher geführt und es muss schon einen Sinn haben, wenn sie mich bis hierher geführt hat. Und ich muss jetzt nur richtig die richtige Tür finden, wie es weitergeht. Und da brauche ich halt Zeit. Deswegen hat er dann für so Bücher wie Momo 7 Jahre gebraucht, ja, oder für die unendliche Geschichte 3,5, ein Albtraum für jeden Verleger. Weil man wünscht sich natürlich einen Autor, der jedes Jahr ein Buch schreibt oder jede 2 Jahre zumindest ein Buch schreibt, aber Michael Ende hat das überhaupt nicht gemacht. Er hat halt dann geschrieben, wenn es wieder in ihm irgendwie etwas zur Reife kam und irgendetwas zusammenkam. Und diese besondere Art des Schreibens und des kreativen Entwickelns hat mich immer auch sehr fasziniert.
Ich würde ganz gerne noch mal kurz zurückkehren zu dieser Gesprächskultur in Genzano, so würde ich es jetzt einfach mal betiteln, die Sie ja gerade angesprochen hatten. Ich finde es einen ganz faszinierenden Gedanken, das Haus von Michael in Genzano. Wir haben so ein bisschen ja auch recherchiert und geguckt und es klingt halt schon an manchen Stellen so, dass das so eine Art von Pilgerort fast geworden ist für junge, lesende deutsche Teenager, die Michael Ende dann einfach dort besucht haben. Wie können wir uns das denn vorstellen? Können Sie uns einfach mal so nochmal mitnehmen nach Genzano? Wie ist das damals so gewesen?
Naja, er lebte sozusagen so 2 Kilometer außerhalb des Städtchens auf dem Land in einem kleinen Olivenhain. Da stand das Haus drin und dort hatte er, das war dann eingezäunt und die Nachbarn waren entweder Bauern aus der Gegend oder es waren andere Leute, die sich da auch zurückgezogen hatten. Das war ja damals eher selten für einen Römer, dass man aufs Land geht. Und dort hat er in der ersten Zeit, nach dieser Münchner Zeit, wo er ja sehr angegriffen worden war von der Kritik wegen des Jim Knopfes als Eskapismus, vielleicht kommen wir dann später nochmal daran, dann hat er sich da zurückgezogen und das war für ihn wirklich, wie kann man sagen, ich glaube, da ist seine Kreativität, die ja schon da war als Knospe und als fast schon aufgeblühte Knospe, richtig dann ist aufgeblüht mit Momo und mit der unendlichen Geschichte. Er hat viel gelesen, er hat mit diskutiert, er hat seine Welt entfalten können. Das war in Genzano, sage ich wirklich, dass seine innere Welt ist dort richtig aufgeblüht. Und nur so ist es denkbar und verständlich, warum er diese Bücher geschrieben hat. 3 große Bücher, das war die Momo, das war die unendliche Geschichte, das war der Spiegel im Spiegel und viele, viele von diesen Bilderbuchgeschichten, die ja auch sehr, sehr schöne, kleine Besonderheiten sind eigentlich.
Wie liefen denn die Gespräche, als es darum ging, das Erbe von Michael Ende so ein bisschen zu verteilen, sage ich jetzt mal. Ich hoffe, das ist nicht despektierlich. Kann Sie sich noch daran erinnern, wer ist denn an Sie herangetreten und hat Ihnen gesagt, passen Sie mal auf, wir haben da folgenden Plan?
Ja, so genau weiß ich das gar nicht mehr, aber es war ja so, dass er da einen Testamentsvollstrecker eingesetzt hat, der sozusagen da für die Verwaltung seines Erbes zuständig war. Das ist Dr. Wolf-Dieter von Gronau, mit dem ich 30 Jahre jetzt sehr gut zusammengearbeitet habe. Es gab einerseits die Witwe, die Mariko Sato Ende, die Japanerin, die in München dann lebte. Und ich habe dann Herrn Dr. von Gronau eigentlich beraten in allem, was die literarische, inhaltliche Seite der Arbeit betraf. Und das war aber schon auch der Wunsch von Michael Ende, dass ich mich da auch einbringe.
Und hatte Herr Ende noch Vorstellungen oder Gedanken dazu mitgegeben, was damit passieren soll? Also er kommt mir schon, wenn ich drauf gucke, was ich jetzt über ihn gelesen habe, schon als ein Mensch vor, der schon klare Vorstellungen hat, wie Dinge umzusetzen sind. Also ich denke da zum Beispiel an Momo, wo er gesagt hat, dass er mit der Visualisierung zum Beispiel, dass er es gerne selber in die Hand nehmen wollen würde, weil nichts so drankommt, wie er es sich das vorgestellt hat. Gab es sowas Ähnliches dann auch für sein Erbe quasi?
Er hat sich sehr eingebracht für sein Werk, hatte immer sehr klare Vorstellungen, was ist, auch was Grafik betrifft, was Mitarbeit betrifft, was er von den Leuten erwartet hat. Das war immer sehr anspruchsvoll, aber auch immer sehr gut. Immer partnerschaftlich, aber über das, was nach seinem Tod geschehen würde, da war eigentlich sein einziger Wunsch, dass vielleicht, wie er sagte, vielleicht die unendliche Geschichte und wenn alles gut geht, auch die Momo vielleicht eine Chance auf Überleben hätten. Aber da war er eigentlich eher, sage ich mal, demütig, als dass er da meinte, er hätte jetzt was hinterlassen, was jetzt ja, 30 Jahre nach seinem Tod immer noch lebendig ist.
Ja, dann lassen Sie uns doch einfach mal noch so ein bisschen eintauchen in die unendliche Geschichte. Michael Ende hat sich mehrfach dazu geäußert, dass seine Werke keine autobiografischen Züge hätten. Und doch muss ich persönlich sagen, dass ich das Buch besser verstehen gelernt habe, je mehr ich über sein Leben erfahren habe. Wie stehen Sie denn dazu?
Ich denke, das sind zwei verschiedene Sichtweisen auf ein Buch. Und die sind beide gerechtfertigt. Erst einmal geht es ja darum, wie der Leser das Buch erlebt. Und es ist ganz wichtig, dass er das Buch ganz direkt erlebt, ohne Kenntnis des Lebens des Autors. Und ja, weil es soll ja in ihm, laut Michael Ende, sind sie ja da, damit sie in ihnen etwas bewirken. Ja, dass irgendwie eine kleine Erkenntnis über etwas. Und wenn es die Erkenntnis über ein Geheimnis ist, das man nicht erklären kann, aber dass man mal so spürt wie die Zeit. Ja, was ist die Zeit? Woher kommt sie? Wieso gibt es sie überhaupt? Einfach nur aufmerksam machen darauf. Es ist ja keinerlei Lösung da drin. Und das deswegen hat er, wenn er ein Buch geschrieben hat, war der allerletzte Durchgang, alles rauszustreichen, was irgendwie eine Meinung ist oder irgendwie etwas einen Bezug zu ihm, zu seinem Leben herstellen wird oder seine Gedankenwelt. Weil er sagte, nein, die Geschichte muss erst einmal ganz alleine auf den Leser einwirken, ohne dass man ein Wissen braucht, nochmal zusätzlich, warum ich es geschrieben habe. Ja, und wer sich dann wirklich interessiert und dann nochmal tiefer einsteigen will und dann sich über das Leben von Michael Ende versteht, warum er zu diesen Büchern gekommen ist, ich denke, das ist eine zweite Reise, eine andere Reise, eine zusätzliche Reise, auch eine wunderschöne Reise und spannende Reise, aber eine andere. Weil es erstmal weg von dir führt. Das führt ja zu jemandem anderen hin. Und für Michael Ende, glaube ich, war das schon wichtig, diesen Bezug zum Leser zu bekommen, ein inniges Verhältnis zum Leser zu bekommen und eine Zwiesprache eigentlich zu halten. Ja, denn man merkt ja, in seinen Büchern hat man ja immer das Gefühl, es spricht zu einem selbst, dieses Buch. Und das hat er eben dadurch gekriegt, dass er sich eben alles andere rausgefiltert hat.
Also um das zu subsumieren, quasi jeder und jedem seine eigene unendliche Geschichte erstmal zu ermöglichen, sein eigenes Fantasien, was ja quasi dieses Perpetuum mobile ist, was ja in dieser Buchlogik so ein bisschen drin steckt.
Deswegen ist sicherlich die unendliche Geschichte subsumiert eigentlich seine Kunsterfahrung oder sein Literaturverständnis und ist nicht nur ein Roman, sondern es ist auch seine Poetik.
Daran vielleicht am sinnvollsten anknüpfend diese ganze Eskapismusdebatte, auf die Sie ja schon kurz angespielt hatten bei einer vorhergegangenen Frage. im Vorgespräch, das wir beide geführt hatten, hatte ich Ihnen ja schon einmal gesagt, dass sich mir persönlich diese Eskapismusdebatte, also sie wird mir einfach nicht klar. Also ich glaube total, dass sie stattgefunden hat. Ich verstehe sie einfach nur nicht, weil sich halt für mich Literatur auch immer in gewissem Maße Eskapismus ist, der auch total gerechtfertigt ist und auch eigentlich teilweise auch Sinn der Literatur ist, dass man mal entfliehen darf aus dem Hier und Jetzt. Und könnten Sie uns vielleicht einmal mitnehmen in die 70er, als diese Debatte dann halt durch die Bundesrepublik sich brannte, und uns einmal kurz aufschlauen, wie sie sich damals dargestellt hat?
Ja, das kann man sich heute gar nicht vorstellen, wie politisiert die Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt war. Es war ja sozusagen, gab es hier sozusagen die Tradition der und den Strang der Väter und Großeltern, ja, die irgendwie im Krieg was zu tun hatten und da noch sozusagen sehr viel schwiegen, weil sie gar nicht viel erzählen wollten davon. Und es gab die neue Generation, die versuchte, sich sozusagen einen eigenen Weg zu bauen. Und dann kam eben durch die, was dann in den 68er, 69er richtig kulminierte, diese doch sehr stark politisierte Gesellschaft. Und aus diesem Hintergrund kann man verstehen, dass Michael Ende eben die Kritik erfuhr, dass seine Geschichten, die handelten von fliegenden Lokomotiven und Drachen, und statt den Kindern, sage ich mal, darzulegen, wie man Gesellschaft verändert, ja, wie man politisch handelt, wie man ein politischer Mensch wird. Und das war für die eben wirklich ein total rotes Tuch. Und haben das einfach sehr schnell abgetan, eben als Eskapismus. Wobei, ich finde gerade bei Michael Ende eigentlich ungerechtfertigt, denn er macht ja immer den Weg in die Wirklichkeit. Auch beim Jim Knopf, was bei allen verrückten Sachen, die da drinstehen mit Scheinriesen und fliegenden Lokomotiven, eigentlich kommt man ja immer zurück zu einem sehr konkreten Kern im Hier und Jetzt. Aber das wurde alles abgetan, und das wurde eben so schlimm, dass er eigentlich, wohin er kam, in jede Gesellschaft auch und im Freundeskreis immer eigentlich angegriffen wurde. Und gesagt, wie kannst du denn sowas schreiben? Und du ziehst doch hier nicht die Menschen, die jungen Menschen, nicht zu einem politischen Handeln. Und wann richtig hatte er das Gefühl, dass ihm eigentlich die Luft wegblieb, wie er das formuliert hatte. Also er sagte, ich habe gar keinen Platz mehr für kreative Neuentwicklungen, für Neuschöpfungen, weil ich mich dauernd rechtfertigen muss gegen ein Meer von Vorwürfen, die ich gar nicht entkräften kann, weil es ist einfach eine falsche Perspektive auf das, was Kunst oder Bücher oder Romane sind. Sie sind eben nicht ein Mittel zum Zweck, ja, wo eine Botschaft verkündet wird und schön eingepackt wird. Und es ist dann alles nur eine Verpackungsfrage, ob die Verpackung kunstvoll ist. Aber eigentlich geht es um die politische Message, sondern es ist ja viel, viel mehr und ganz anders. Und deswegen beschloss er eben damals nach Italien zu ziehen. Er kannte damals die Luise Rinser. Luise Rinser war eine Freundin seiner Frau, der Schauspielerin Inge Bock-Hoffmann, und die lebte in Rom. In Rom, muss man wissen, ist eine der größten deutschen Enklaven im Ausland. Es leben über 20.000 Deutsche in Rom, die sogenannten Deutschrömer. Und in dieser Gesellschaft in den 60er, 70er Jahren waren auch sehr viele Künstler, Ingeborg Bachmann, Luise Kaschnitz, Stefan Andres und wer auch immer, haben da gelebt. Und das war eine richtige kleine Kulturenklave eigentlich. Und dort hat er sich zurückgezogen. Und wie gesagt, in Genzano, in dieser Ruhe, in dieser Abgeschiedenheit, konnte er sich ganz auf seine Welt konzentrieren, hat die Bücher gelesen, die er lesen wollte, hat die Gespräche geführt, die er und die Pfade in diesen Gesprächen gefolgt, die ihn interessierten. Und so ist er dann zu dieser Blüte gekommen. Ja, Also ohne diese Kritik wäre vermutlich die unendliche Geschichte wieder nicht entstanden. Das muss man ja auch sagen. Also ohne diesen Widerstand, den er damals erfahren hat, wäre die unendliche Geschichte nicht entstanden. Also Widerstand ist schon auch wichtig, um sich selbst zu schärfen, um sich selbst sozusagen zu erkennen.
Also man kann schon formulieren, dass zumindest rein auf einer Basis des geschriebenen Wortes die unendliche Geschichte schon so eine Art Befreiungsschlag gewesen ist, also als Resultat auf diese Eskapismusdebatte. Aber würden Sie auch sagen, dass die auch inhaltlich so ein bisschen verwoben ist mit der unendlichen Geschichte? Also, dass die Reise von Bastian nach Phantasien, in der er sich dann ja auch so ein bisschen verliert, schon gelesen werden kann als Michael Endes Antwort darauf, auf solche Vorwürfe?
Natürlich ist das auch, sage ich mal, ein Buch gewesen, das, ohne dass es jetzt so absichtsvoll geschehen ist, aber es ist einfach geschehen, weil er sich so mit diesen ganzen Gedanken und mit dieser Gegenkraft auseinandergesetzt hatte, dass das so voll in ihm war, dass sich das kanalisierte in der unendlichen Geschichte. Und auch dort ist es ja so, dass der Bastian in Nachphantasien hineingerät, aber und er ist ja so weit, dass er fast nicht mehr zurückkommen will, weil er sagte, es ist ja viel schöner in Phantasien, hier habe ich ja die viel schöneren Erlebnisse und Abenteuer, ich kann mir doch jede Sache wünschen und sie geschieht. Was will ich denn in dieser blöden Wirklichkeit? Und da hatte der auch große Probleme damit, weil er sagte, also wenn Bastian nicht zurückkommt, dann habe ich als Künstler versagt. Weil das war ja gerade das Wichtige, dass er zurückkommt und zwar und dann seine Welt auch verändert. Das war ja das. Aber er wollte nicht. Er hatte kein Interesse, Bastian zurückzukommen. Und was wir heute in der unendlichen Geschichte lesen, ist ja eine gekürzte Fassung. Die war ja dreimal so dick, weil diese ganzen Abenteuer, die Bastian erleben musste, die musste er ja eine nach dem anderen aufschreiben. Und dann wäre das aber so ein dickes Buch geworden, das wäre auch nicht mehr gegangen. Deswegen hat er das alles also dann rausgenommen und dann in einem Prozess dann verdichtet, was dem Buch sehr gut getan hat. Aber ich erinnere mich, er sagte mir, mir ging es um Leben und Tod als Künstler, als ich die unendliche Geschichte schrieb. Ich habe wirklich um mein Leben, um meine Existenz gebangt, denn wenn der jetzt nicht rausgekommen wäre, dann wäre alles das, wofür ich eintrete und was ich sage, wäre für die Katz gewesen. Dann hätte ich mich sozusagen selbst entlarvt. Und Ingeborg Ende und Michael Ende, die haben wirklich gekämpft, dass Bastian rauskam. Und das hat wirklich, deswegen wurden die Drucktermine verschoben. Das Buch sollte ja schon, das sollte ja eigentlich ein dünnes Buch werden, sagte er seinem Verleger. Ja, ein Kind, das in eine Geschichte reingerät und wieder rauskommt, das ist eine kurze Geschichte. Und sagte der Verleger, na wunderbar, dann schreibst du auch mal ein dünnes Buch. Und so fing das Ganze an. Und dann wurde es eben richtig ein Kampf ums Überleben, um die künstlerische Existenz.
Sie sagten ja gerade schon, dass das Buch durchaus schon mal noch dicker gewesen ist. Also ich hatte jetzt auch mal die Zahl gelesen, dass nur so ein Fünftel dessen, was Herr Ende geschrieben hat, tatsächlich auch dann als unendliche Geschichte veröffentlicht wurde. Und er sagte auch, der Rest sei im Müll gelandet. Hatten Sie als sein Lektor mal die Chance, auf diese unveröffentlichten Passagen zu gucken? Und könnten Sie uns ein bisschen was davon erzählen und uns eventuell auch noch erzählen, was damit dann tatsächlich passiert ist?
Ja, einige sehr kleine, schöne Sachen sind ja eingegangen, zum Beispiel in Bilderbuchtexten oder haben wir dann in Zettelkasten veröffentlicht. Das waren dann sehr schöne, geschlossene Einheiten, die er nochmal überarbeitet hat, die er so raus aus dem Phantasienkosmos rausgenommen hat, in andere Welten getan hat und die heute gehen. Aber die meisten Sachen hat er tatsächlich verbrannt, weil er dann nach Deutschland umziehen musste nach dem Tod seiner Frau, da wollte er nicht mehr in Italien leben. Und dann hatte er so viel Papier und so viele Manuskripte und so viel von allen, dass er, und Briefe auch, dass er dann beschlossen hat, das alles zu verbrennen. Und meine Mutter kam gerade da vorbei, als also dieses große Feuer war und hat dann gerettet, was sie retten konnte. Und das waren dann ein paar Manuskripte der letzten Fassung von der unendlichen Geschichte oder Leserbriefe oder andere Sachen. Vielleicht, was weiß ich, 7 Ordner hat sie noch retten können und die sind heute in Marbach im Literaturarchiv, aber alles andere ist verbrannt. Weil er einfach nicht er, ihm war nicht bewusst, was er da machte. Aber es ist schwer, weil wenn man das macht, dann hat man ja nicht das Gefühl, dass man sowas bewirkt, wie er das bewirkt hat. Ja, das kann ja kein Mensch ahnen und am letzten der das macht.
Also ich muss eine Sache sagen. Michael Ende hat ich ja angedeutet, sehr, sehr viel meine Kindheit und Jugend und bis heute dann wieder durch diesen Podcast geprägt. Aber mir war beim Lesen jetzt wieder erstmal bewusst, wie viele Wörter er mir geschenkt hat. Also sowas wie Kleinod oder ich weiß, dass der Elfenbeinturm nicht originär von ihm ist, aber ich finde ihn schon sehr prägnant in der unendlichen Geschichte. Und aber auch, seitdem ich das Buch gelesen habe und wir darüber gesprochen haben, sage ich auch ganz häufig, das ist eine Geschichte, die an einem anderen Punkt weitererzählt werden muss. Also er hatte auch schon so eine für mich sehr eingängige Art zu schreiben, um das jetzt nochmal wirklich zu sagen, hat mich wirklich am meisten, also neben dem, dass ich das Buch wirklich sehr mag, hat mich das wirklich am meisten beeindruckt, rauszufinden, über so eine Erwachsenenbrille zu lesen, wie sehr er mich geprägt hat und auch gerade wie zentral, also dieses Duett aus Momo und der unendlichen Geschichte und eben am Beispiel dieser Wörter. Also deswegen ist es zwar sehr, sehr schade, dass er dieses erratische Verhalten da in den Tag gelegt hat, weil je mehr, so besser. Aber wir wissen ja, Gott sei Dank, dass dieses Werk noch sein Leben gut überdauert.
Aber das ist gerade ansprichst, das Thema, dass wir diese Geschichten, die irgendwo anders nochmal erzählt werden sollten, das ist tatsächlich auch ein guter Punkt. Denn die unendliche Geschichte ist ja schon durchsät mit Charakteren, die getroffen werden und die dann aus der Geschichte quasi wieder verabschiedet werden mit den Worten, ja, aber das ist eine Geschichte, die an einem anderen Tag erzählt werden soll. Gab es Pläne von Herrn Ende, irgendwann mal nach Phantasien zurückzukehren und vielleicht noch eine oder andere Geschichte aufzugreifen? Oder war das für ihn trotz des Namens ein geschlossenes Kapitel?
Es gab viele Versuche, ihn zu überzeugen, einen zweiten Teil zu schreiben oder so weiter. Aber er sagte, nein, die unendliche Geschichte ist geschrieben. Das ist die unendliche Geschichte, wie sie da ist. Und es wird keine Fortsetzung geben. Und das reizt mich nicht. Wenn, dann muss es wieder ein ganz neuer Stoff sein. Ja, und dann hat er dann Spiegel im Spiegel gemacht. Sagte er, das ist eigentlich die unendliche Geschichte für erwachsene Leser, die ich nicht mehr an die Hand nehme. In der unendlichen Geschichte nehme ich den Leser an die Hand und führe ihn durch die Welt. Durch dieses Labyrinth vom Spiegel im Spiegel muss er alleine durch. Und das hat ihn dann gereizt. Oder später dann nochmal ganz was anderes, der Wunschpunsch. Also es ist ja, ich glaube, seine Werke sind schon sehr, sehr unterschiedlich, sodass man heute sagen würde, ja, wie ist es da Markenbildung möglich überhaupt?
Ja, ja.
Ja, der Franchise-Gedanke war da noch nicht so verankert. Das, ja, gut.
Aber wenn ich noch einen Satz sagen kann, um Michael Ende zu verstehen, muss man natürlich auch wissen, aus welcher Familie er kam. Er kam aus einer Familie von Edgar Ende, einem surrealistischen Maler, der fantastische Bilder gemalt hat oder visionäre Bilder. Warum visionär? Weil um seine Bildideen zu finden, zog er sich zurück in einen dunklen Raum, er verdunkelte sein Atelier ab, er wartete dann, bis sozusagen das innere Geplappere sich eingestellt hat. Das kennen wir ja auch oft beim Einschlafen, dass das nicht aufhören will. Und wenn in dem Moment, in dem das aufhörte, dann tauchten aus dem Unterbewusstsein Bilder auf und dazu hatte er eine kleine Bleistift mit einer Taschenlampe angeklebt und einen kleinen Skizzenblock und skizzierte schnell diese Bilder, die aus seinem Unterbewusstsein kamen, ohne zu verstehen, ob sie gut waren oder nicht. Und so kam er manchmal, dauerte so ein Bildfang, was weiß ich, ein paar Stunden, manchmal ein paar Tage, manchmal kam man mit ganzen dicken Stoß an Ideen raus, manchmal ganz wenig. Und dann machte er eben, guckte sich die an in seinem Atelier nachher und entschied da, wo es die Komposition zeichnerisch am interessantesten war und sich keine Bedeutung einstellte. Das malte er dann als Zeichnung. Wenn dann die Zeichnung war und sich immer noch keine Bedeutung einstellte, dann malte er die Gouache. Und wenn die Gouache sich immer noch keine Bedeutung einstellte, dann malte er das Ölbild. Und das irritiert die Leute eben, weil sie eigentlich diese Bilder sich nicht selbst erklären. Man findet eigentlich Man hat einen Zugang, aber man kann nicht erklären, warum man einen Zugang hat. Und in einer solchen Welt wuchs er auf, buchstäblich, weil in dem Atelier, das hatte keine Fenster, sondern nur eine große Glaskuppel, sodass Michael Ende nachts die Sterne sah und tagsüber als Fenster die Bilder seines Vaters. Und dass das einen formt und prägt und eine ganz besondere Gestalt gibt, ist ja klar. Und dann kommt noch hinzu, dass Edgar Ende dann, weil er ja in dem Moment, in dem er Titel seinen Gemälden gegeben hätte, hätte er schon Schlüssel geliefert, um dem eine Bedeutung zu geben. Also hat er sich gewehrt, Titel zu geben. Und wer hat die Titel geben müssen? Der kleine Michael. Deswegen haben wir in einer ersten Phase, heißt das, die Stühle oder Tische oder so, die Titel. Und später werden sie dann etwas, kommt. Aber er hat sich gewehrt, weil er das Geheimnis bewahren wollte des Bildes. Ja, aber was ist das schon für ein Gedanken, oder? Ich male Bilder, die das Geheimnis bewahren und das sozusagen ein Leben lang, konsequent. Seit er, was ich, paar 20 war und angefangen hatte bis zum Alter, war das sein Motto. Und in diesem Haushalt mit einer Mutter, die schon damals eine Weise war, die in Palästina lange Zeit verbracht hat, die orientalischen Geschichten mitbrachte und den Michael damit erzählt hatte, diese Geschichten, ist klar, dass das ein Biotop ist zwischen in dieser Ende-Familie, die eben eine ganz besondere, andersartige, ich will nicht sagen jetzt eine bessere Wirklichkeit als die, in der wir leben, aber eine andersartige Wirklichkeit ist, mit anderen Maßstäben und Regeln als die wir so kennen.
Absolut. Ich würde diese Gelegenheit gern nutzen, von dem Menschen, der es wohl am besten wissen muss, Wikipedia zu korrigieren. Denn dort gibt es zwei Angaben zur weltweiten Gesamtauflage der unendlichen Geschichte, die relativ weit auseinandergehen. Also einmal wird genannt 10 Millionen und einmal 40 Millionen. Stimmt eine dieser Zahlen überhaupt? Können Sie dazu eine Angabe machen oder können Sie zumindest sagen, welche dieser beiden Zahlen in die richtige Richtung geht?
Ich denke, 40 Millionen ist ein Gesamtwerk, das weltweit verkauft worden ist. Und die unendliche Geschichte hat sich, das weiß ich, mehr als 10 Millionen Mal verkauft. Ich weiß aber jetzt nicht, wie viel. Mhm. Aber Momo ist erfolgreicher.
Ach.
Weltweit. Momo hat sich deutlich mehr verkauft. Ich glaube, 1 oder 2 Millionen Mal mehr weltweit als die unendliche Geschichte.
Das ist ja spannend. Also zumal, so wie ich es gelesen habe, am Anfang die unendliche Geschichte Momo so ein bisschen mit sich gezogen hat quasi, weil dann Momo ja auch noch mal so ein bisschen neu entdeckt wurde aufgrund der Popularität der unendlichen Geschichte.
Hatte sich schon in gewissen Kreisen etabliert, aber es war noch nicht so ein Mainstream, vom Mainstream so wahrgenommen worden, wie dann durch die unendliche Geschichte. Aber international und auch national ist Momo das erfolgreichste Buch von Michael Ende.
Interessant, wieder was dazugelernt. Ich hätte die Verfilmung von 1984 eigentlich gar nicht in diesem Interview ansprechen wollen, aber dann habe ich halt auch noch die aktuelleren Ereignisse rund um das Thema Verfilmung der unendlichen Geschichte gelesen und damit ist natürlich die Neuverfilmung gemeint, die geplant ist. Wie haben Sie denn die Zeit so rund um die Planung und die Realisation der Verfilmung von 1984 wahrgenommen?
Ja, ich war der Lektor von Michael Ende und ich war auch dabei, als er die erste Mal den Film ansehen durfte und dann sehr schockiert den Namen zurückzog. Und ich habe halt schon gemerkt, dass das für ihn sehr schwer getroffen hat. Also auch, dass er das nicht aufhalten konnte. Er hat ja alles getan, um es aufzuhalten und sehr, sehr viel Geld in Anwälte reingesteckt und auch einen Prozess gemacht, den er dann verloren hat. Und das erschütterte ihn nochmal, weil da hieß es dann im Namen des deutschen Volkes, müssen wir bestätigen, dass Michael Ende tatsächlich recht hat. Es handelt sich um eine Verunstaltung seines Werkes. Aber in Anbetracht, dass so viel Geld eingeflossen sind, so viele Leute daran beteiligt ist, wird hier sozusagen den Produzenten recht gegeben. Und das war für ihn natürlich der Sieg der grauen Herren. Das bestätigte sich eben doch noch, dass eben das Geld wichtiger ist als der Wert, der künstlerische Wert zum Beispiel, die Qualität. Ich habe auch miterlebt, wie dann die ganzen Schriftsätze, die Familie Ende, Ingeborg und Michael Da konnte man kaum mehr hin, ehrlich gesagt, weil es nur noch über Schriftsätze der Anwälte sich diskutiert worden ist und mit welchen Argumenten man jetzt besser ist oder nicht. Das ging wirklich jahrelang und für Ingeborg Ende war das Schlimmste, diese, wie sie nannte, Vergewaltigung der unendlichen Geschichte. Da hat sie sehr, sehr drunter gelitten und letztendlich auch wahrscheinlich auch die Lebenslust verloren. Denn Sie wissen ja die Geschichte, dass sie im Kino war und dann nach dem Kinobesuch sich ins Bett legte und 3 Tage später tot war. Sie hatte Lungenemphysem, aber wahrscheinlich hat das alles sich nochmal beschleunigt. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es auffällig, eine auffällige Zusammenhang. Und nein, Endes haben wirklich unter diesem Film richtig gelitten. Und irgendwann sagte aber Michael Ende, man darf sich jetzt nicht zerstören lassen davon. Und hat versucht, jetzt wieder neu zu denken, sie neu auszurichten, hat ja auch dann neu geschrieben. Aber Ingeborg Ende hat es nicht geschafft.
Letztes Jahr wurde verkündet, dass es eine neue Verfilmung der unendlichen Geschichte geben soll, in Zusammenarbeit mit Seesaw Films. Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit und wer hat denn da den ersten Schritt gemacht?
Naja, es lagen ja damals sehr viele Anfragen vor von vielen Produzenten über die Jahre hinweg, die das alles machen wollten aus allen Ländern. Und wir haben uns halt gedacht, es ist irgendwann mal an der Zeit, einen richtigen Film zu machen. Jetzt, wo auch Technik ist, wo Michael Ende auch noch ein anderes Gewicht hat als damals, die Geschichte auch anders verstanden wird. Ja, man sieht sie ja heute nicht mehr als eine reine Fantasy-Geschichte, sondern man sieht ja schon, dass sie eine philosophische Ebene hat, die eigentlich wichtiger ist als diese Oberfläche. Und wir sagten, okay, jetzt ist Michael Ende auch, was können wir tun, um sein Werk sozusagen auch lebendig zu halten und wieder bewusst zu machen in der Welt. Und dann haben wir uns da eben entschieden. Und die CISO-Leute waren die Leute, die, sage ich mal, am offensten waren und auch versichert haben, dass man in der Zusammenarbeit wirklich optimal auch diese Wirklichkeit hinter der Oberfläche seines Buches berücksichtigen wolle. Und das hat uns dann halt überzeugt, dass es dort gut aufgehoben ist.
Machten es denn die Erfahrungen so rund um die 84er-Version schwer, sich auf dieses neue Abenteuer einzulassen?
Ich denke, eher motiviert. Also was kann man anders machen? Wie kann man es besser machen, damit das sozusagen nicht so ein Film für Kids ist, sondern dass man ihn vielleicht tatsächlich für ein großes Publikum zugänglich macht, diese Geschichte, so wie das Buch das ja auch ist. Das wäre der Anspruch, der da ist.
Um nochmal so ein bisschen an Ihre Persönlichkeit oder an Ihre persönliche Empfindung zu gehen, wie oft finden Sie sich heute denn noch in Fantasien? Also greifen Sie nochmal zum Buch und lesen oder sagen Sie, Sie kennen es in- und auswendig?
Also ich habe Fantasien im Laufe meines Lebens immer wieder gelesen und ich muss sagen, ich entdecke es wieder immer wieder anders und ich lese es ehrlich aus anders. Ich habe es jetzt wieder gelesen, weil es eine große Frage gab von den Kreativleuten von der Verfilmung und das war so eine Frage, dass ich wirklich das Buch nochmal lesen muss, um es wirklich mit gutem Gefühl zu beantworten und war wirklich erstaunt, was da allein diese eine Frage, der ich nachgegangen bin, dafür Erkenntnisse gebracht hat, weil da ist so viele Sachen verwoben, auch mal nur so als kleine Miniatur, die man vielleicht wirklich überliest, aber wenn man die mal zum Mittelpunkt nimmt und sagt, jetzt gehe ich mal der nach in dem Buch, dann erkennt man auch wieder tolle Sachen. Also ich habe es viel gelesen. Für mich ist natürlich diese ganze Innenweltdiskussion eine sehr wesentliche geworden, weil ich natürlich über die fantastische Kunst, die ja Innenwelten abbildet, ja, die andere Kunst, die abstrakte, kümmert sich gar nicht um irgendwelche Wirklichkeiten, sondern das ist mehr ein Spiel mit Formen und Figuren und Farben, während die realistische Kunst zeigt die Außenwelt und die fantastische Kunst zeigt eben die Innenwelt und mit der habe ich viel zu tun. Wir haben ja auch kümmern uns mit Labyrinthe, machen Ausstellungen mit fantastischen Künstlern. Aber auch über die Agentur habe ich meine Arbeit immer so begriffen, dass ich die Bücher dieser Autoren die ich vertrete, mir immer auch wichtig waren, weil sie mir irgendwie eine zusätzliche Ebene haben mussten und irgendetwas in mir auch auslösen mussten. Sonst hätte ich keinen Funken gehabt, der mich dann dazu bringt, dann eine gute Arbeit zu leisten. Also das war für mich schon ein wichtiger Punkt zur Annäherung und zum Verständnis meiner eigenen Haltung zu Büchern.
Sie haben ja jetzt angedeutet, dass es quasi im Rahmen der fantastischen Kunst viele Aktivitäten und so weiter gibt. Wir wissen, dass es eine neue Verfilmung gibt. Schwebt Ihnen denn irgendwas vor, was Sie im Rahmen von Michael Ende oder der unendlichen Geschichte noch umsetzen wollen? Also irgendwie ein Stipendium oder irgendwas in der Art, wo Sie sagen, okay, diese Herangehensweise, auch wenn sie heute wahrscheinlich deutlich geduldeter ist als zu dem Zeitpunkt der Entstehung der unendlichen Geschichte, muss aber eigentlich wieder haben, weil, und dass dieser kleine Exkurs sei noch erlaubt, ich finde, beide Bücher, also Momo und die unendliche Geschichte, sind heute fast schon relevant, erstaunlich relevant, sagen wir es so, weil eine getriebene Gesellschaft, die Zeit braucht und kaum jemand, der sich Zeit nimmt zu lesen, auch immer so ein bisschen ruhiger wirkt in dieser Gesellschaft, weil er sich mit seinen eigenen Gedanken auseinandersetzen kann. Gibt es in dieser Art und Weise, sei es von, wie gesagt, Stipendium, Kunstausstellungen, noch irgendwie was, was Sie sich, was Ihrer Vorstellung entspräche?
Ja, wir sind im Gespräch über verschiedene Projekte, auch hin, sage ich mal, auf den 100-jährigen Geburtstag, 29. Und das ist ja, damit man da was Anständiges auf die Beine stellt, muss man da frühzeitig nachdenken. Ja. Und da sind wir auch immer neugierig auf neue Ideen. Da gibt es auch einige Ideen, auf die man sicherlich neugierig sein kann. Aber wir sind da mittendrin in der Arbeit. Und Ausstellungen haben wir gemacht. Es gibt ja auch eine sehr tolle Initiative der Internationalen Jugendbibliothek, die Ausstellung zu Michael Ende ja weltweit macht. Da war jetzt eine in Indonesien oder auch in Deutschland, Bayern, in Seeon. Also es ist in verschiedensten Orten werden diese Ausstellungen auch gezeigt. Garmisch, der Heimatort von Michael Ende, macht ja jährlich ein Fantasiefestival auch von ein paar Tagen, in dem sie Stücke darstellt oder Vorträge hält oder Symposien hält. Und da gibt es jedes Jahr tolle Initiativen. Es gibt einen Liedermacher, den Rainer Wimmer, der hat die Liedertexte vertont und erklärt dann die Welt von Michael Ende anhand dieser Lieder und führt die Leser so richtig nach Phantasien hinein in den Gedankengängen von Michael Ende. Finde ich eine tolle Initiative, die auch viel Anklang hat. Also da tun sich so viele eigene Sachen. Am Anfang habe ich nach seinem Tod sehr viel versucht, sozusagen sehr aufwendig anzuleiern, damit was geschieht. Aber jetzt merke ich doch, wie das doch sehr, sehr getragen wird und sehr viele Initiativen entstehen heraus. Also, und das ist doch auch in der Wissenschaft natürlich.
Sehr schön. Abschließend vielleicht noch eine Frage. Wenn sich jemand, der jetzt unseren Podcast hört und sich deshalb auch nochmal die unendliche Geschichte im Gegriffen hat oder vielleicht nochmal neu kauft und durchliest und die zusagt, was würden Sie denn vielleicht solchen Menschen empfehlen als den nächsten Schritt in die Welt von Michael Ende oder in die Geschichten, die Michael Ende erzählen möchte? Was wäre denn nochmal so ein schöner Anknüpfpunkt für solche Menschen?
Also ich meine, nachdem er die unendliche Geschichte gelesen hat.
Genau, und dann voll nur Lust hat, noch ein bisschen weiter mit Michael Ende Zeit zu verbringen.
Ja, dann empfehle ich ihm sehr seine Märchen und Fabeln. Die gibt es auch als gesammeltes Werk und die finde ich wirklich kleine Perlen, die gar nicht so bekannt sind. Aber auch dort typisch für Michael Ende die Spiegelung von Wirklichkeit in fantastischen Geschichten. Und sehr lehrreich sind, ohne lehrsam zu sein.
Sehr schön. Dann würde ich einfach sagen, Herr Hocke, unendlichen Dank quasi, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen über Michael Ende. Ich glaube, ich spreche auch für Philipp, dass das uns auch nochmal sehr bereichert hat und ich glaube, unsere Zuhörenden auch. Und ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für Ihre Zeit.
Sehr gern geschehen. nichts mache ich lieber als erzählen von der unendlichen Geschichte mit Michael Ende.
Und damit schließen wir nun das Kapitel der unendlichen Geschichte für Popkultur Plusquamperfekt. Noch einmal vielen Dank an Herrn Hocke, dass er sich die Zeit für uns genommen hat. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. In der nächsten Woche geht es weiter mit einer neuen regulären Folge von uns. In der Zwischenzeit könnt ihr uns folgen auf Instagram, TikTok, Blue Sky und YouTube, wo wir ab sofort alle regulären Episoden unseres Podcasts als Video veröffentlichen. Überall sind wir als Popkultur Plus zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.